die Faszination von Nepal und des Himalaya. Herzlich willkommen bei Weltweit Wandern, dein Podcast über Wandern, Reisen und bewegende Begegnungen. Ich bin Christian Lade, der Gründer von Weltweit Wandern. Heute geht es um ein Reiseziel, das mein Leben schon seit über 40 Jahren prägt: Nepal und der Himalaya. Ich war schon 1983 mit damals 19 Jahren das erste Mal dort, gleich nach meiner Matura, nach meinem Abitur, und habe seither unzählige Monate, zusammengerechnet sind das sicher einige Jahre, in Nepal, in Ladakh, in Bhutan, im Himalaya verbracht. Ich kenne sehr viele der Trekkingrouten dort aus eigener Anschauung und habe in dieser Region so viel erlebt wie kaum woanders. Auch für viele Reisende, für unsere Gäste, für Wanderer und Wanderinnen ist Nepal wirklich so ein Sehnsuchtsziel, den Himalaya einmal zu sehen, ein echtes Traumziel. Heute haben wir eine super Chance, dass ich nicht nur meine Erinnerungen teile und meine Perspektive mitteile, sondern wir können da ein echtes Gespräch führen mit jemandem, der Nepal nicht nur als Reisender, sondern als Einheimischer, als sozusagen Fachmann kennt, mein Freund und langjähriger Partner Sudama, der in Nepal geboren ist und dort aufgewachsen ist, ist jetzt hier bei uns im Podcast-Studio hier in Semriach. Wir machen gerade eine weltweit wandern Partner Academy und anlässlich dieser Academy setzen wir uns zusammen und führen dieses Gespräch. Ich habe Sudama schon 2005 kennengelernt und seitdem verbindet uns nicht nur eine enge geschäftliche Zusammenarbeit für unsere Reisen, sondern auch eine wirklich tiefe Freundschaft. Also werden wir heute zusammen die Magie des Reisens in Nepal erzählen, aber auch das tägliche Leben. Wir werden die schönsten Trekkingrouten erkunden. Wir werden kulturelle Unterschiede zwischen Europa, dem Westen und Nepal ein bisschen eingehen und auch viel über soziale Projekte reden. Da brennt unser beider Herz dafür und über Nachhaltigkeit. Das ist ein Thema oder das sind Themen, die uns beide sehr beschäftigen. Also bleibt dran. Aber jetzt einmal mein Ehrengast Sudama, herzlich willkommen. Bitte stell dich einmal kurz vor. Hallo.
Hallo Christian, grüß dich. Danke, danke. Es ist eine tolle Gelegenheit, dass wir hier im Podcast auch ein Gespräch führen können. Mhm. Das ist echt toll. Und ich bedanke mich sehr auch, dass das sehr weit Weg von Nepal bis hierher zu kommen und nun immer wieder bei euch sein zu dürfen. Das ist echt toll.
Ich bin Sudama. Ja, du bist ja oft Gast bei uns und warst schon oft bei uns zu
Jawohl,
Hause.
Ja, es ist schon mehrere Mal. Und ich bin Sudama Karki aus Kathmandu, Nepal. Bin ich kurz vor ein paar Tagen hier in Berlin gelandet und dann von Berlin weit weg nach, also nicht sehr weit weg, aber nach Österreich, nach Graz gekommen. Mhm. Und nun, ich bin eher schon in Nepal seit 35 Jahren bin ich im Tourismusbereich, in verschiedene Bereiche zuständig, habe ich mich sehr viel beschäftigt und auch im Trekkingbereich. Das freue mich sehr darauf, dass wir heute hier sind.
Ja, du hast ja eine spannende Geschichte, ein spannendes Leben. Ich kenne sie natürlich, aber auch unsere Hörerinnen sollten da ein bisschen was mitkriegen. Du bist ja gar nicht in Kathmandu oder in den Bergen aufgewachsen, Nepal, das wissen wenige, hat ja auch einen Urwald. Im Süden ist es ganz warm, es gibt Nashörner, es gibt Tiger und aus dieser Gegend, aus dem, wie spricht man es aus, Terai stammt
ja,
deine
jawohl,
Familie,
ja,
oder?
Mhm. Ja, genau. Meine Eltern, als wegen eigenen Gründen halt vom Berg runter über Kathmandu nach Terai umgezogen, damit sie mehr Fläche zum Agranbauen hätten. Mhm. Und so sind wir in Terai umgekommen. Ich bin also angekommen, bin ich in Terai geboren und dort meine ganze Kindheit verbracht. Es war also quasi sozusagen das, wo Herz des Dschungels gibt's. Da bin ich aufgewachsen, so sehr viele Tiere. Daneben haben wir selbst von zu Hause sehen können. Also es ist wirklich eine tolle Gegend. Obwohl ich in Tarai geboren bin, aber beschäftige ich mich sehr viel mit den Bergen auch.
Ja, wie bist du dann zu den Bergen gekommen? Du kennst ja das Geschäft, das Business quasi von der Pike an, oder? Du hast sogar, hast du mir erzählt, als Träger gearbeitet ganz am Anfang. Wie ist es dazu gekommen?
Ja, also das ist nach der Suche der Arbeit, natürlich musste ich wieder nach Kathmandu kommen. Nachdem ich Schulabschlussprüfung absolviert habe, dann habe ich den Weg nach Kathmandu alleine gemacht und dort in verschiedene Bereiche Arbeit gesucht. Aber natürlich, das war toll. Also für Anfang, dass ich auch auf dem Trekking als Träger unterwegs sein dürfte. Das hat mein Leben komplett verändert.
Du hast aber parallel dazu studiert, oder?
Ich habe parallel dazu studiert, immer wieder in den Bergen unterwegs, als Träger oder als Assistance Guide unterwegs gewesen und dann wieder zurück nach Kathmandu, wieder an die Universität. Und das habe ich immer wieder nachgeholt. Und so habe ich dann weiter 5-6 Jahre an der Universität auch verbracht. Danach bin ich so ein richtiger Führer, also Bergführer und nun auch Naturführer geworden.
Was hast du studiert?
Studiert habe ich eigentlich, also Handelswirtschaft, aber habe ich mich sehr viel beschäftigt im Tourismusbereich.
Ja, auch Buddhismuswissenschaft.
Also Buddhismus habe ich ja dann erst, buddhistische Philosophie habe ich dann nach meinem Bachelor, habe ich dann als Master weiter studiert.
Also Wirtschaft und Philosophie, das passt gut, oder?
Das gut unser, passt wirklich sehr gut Geschäft, für unser Geschäft auch.
Ja, wunderbar. Jetzt gehen wir vielleicht zurück in die Jetztzeit. Frage ich immer gerne unsere Gäste, wie bist du heute in den Tag gestartet, Sudama?
Sehr super, wie immer. Super gestartet, ganz früh aufgestanden und so bin ich dann von Wien nach also Graz mit dem Zug gekommen und nun weit nach Semriach. Also
das ist bisschen, super toll. War ja schon ein bisschen aufregend, weil du hast dann den Bus versäumt und bist dann mit dem Taxi hier. Also du weißt, dich zu organisieren, oder?
Ja, klar. Weil ich schon mehrere Mal hier gewesen bin, als Gast bin ich hier also gelandet bin, da kenne ich Graz etwas, also ein bisschen. Und natürlich, wie man es organisiert. Also das ist halt so. Und nun Dank an die Deutsche Bahn oder österreichische Bahn, das sich etwas verspätet hat.
Ja, passiert leider, ja.
So ist das. Das muss man halt annehmen.
Ja. Na, du warst ja wirklich schon oft bei uns zu Gast. Wir waren auch schon oft gemeinsam unterwegs. Ich kann mich erinnern an eine gemeinsame Reise durch Marokko, wo wir durch die Küstenwüste gewandert sind. Du warst für uns sogar als Ausbildner unterwegs im Himalaya. Du warst viel, viel schon mit weltweit wandernden Gruppen auch in anderen Ländern und hast dein Wissen geteilt. Erzähl vielleicht ein bisschen was daraus.
Ja, danke Christian. Das ist ja eine schöne und aber lange Geschichte. Dass also mit dir da auf eine Reise oder kurze Reise oder auf eine Sehenswürdigkeit zu treffen, hat mein Lebensstil sehr vielfach verändert. Also meine Gedankenweise auch. Es ist vielfältig geworden, also vielseitig geworden, nachdem ich dich kennengelernt habe. Also wirklich nicht nur als Reiseleiter unterwegs gewesen, sondern auch, ich habe eine Chance bekommen, dass ich auch nach Mongolei als Ausbildner habe ich dort die Guides ausgebildet, nach Ladakh. 3 Monate habe ich auch dort Guides ausgebildet und Nepal selbst dürfte ich auch natürlich als Ausbildner viele Guides also da ausbilden. Es war eine Herausforderung, aber sehr gute Gelegenheit für mich, in den anderen Bereichen auch aktiv zu sein.
Das ist ja so ein bisschen unser Hintergrund oder unsere Philosophie, dass wir gerne Guides oder Partner von uns in andere Länder möglich machen, dass sie reisen und dass man einfach die Reise auch aus der Brille von Touristen sieht. Und man bekommt natürlich so viele neue Ideen. Ich glaube, der letzte Reise war in Kirgisistan mit einer Gruppe von uns und da hast du sofort gesehen, der kirgisische Tourismus läuft so und so. Da sind ja Leute aus dem Nahen Osten dort unterwegs. Haben deine Ideen begonnen, oder? Kann man immer was lernen auf einer Reise.
Das ist ja, es ist ein Prozess, Lernprozess, dass wir alle also von der Reise kennenlernen. Das, was uns ganz nah gebracht hat, ist auch unsere Philosophie. Mhm. Arbeiten oder so kann man irgendwo anders auch, aber findet man sehr viel. Aber das uns wirklich ganz nah gebracht hat, unsere Philosophie. Und das gefällt mir immer noch, dass wir einen wirklich gemeinsamen Weg gehen.
Was meinst du mit Philosophie? Was kann man sich da vorstellen als Hörer?
Philosophie ist quasi sozusagen, dass das nicht nur Geschäfte, auch ein soziales Leben weiterführen. Mm. Und also ganz einfach zu sagen, leben und leben lassen, das ist wichtig.
Mm. Ich glaube, wir werden ganz intensiv auch noch über unsere sozialen Projekte, deine, unsere, über die sozialen Projekte, die da entstanden sind im Laufe der letzten Jahrzehnte in Nepal reden. Aber bleiben wir noch ein bisschen so bei der Faszination Nepal. Wir haben jetzt über Reisen geredet, aber jetzt kommen wir zu deinem Heimatland. Kannst du dich noch erinnern, wie wir uns kennengelernt haben? Ich weiß das nämlich, ich habe so in der Vorbereitung so alte Fotos angeschaut. Ich weiß das noch, weißt du, da am Fuß vom Affentempel habe ich da eines.
Ja, das
war das Jambunat, ist, oder?
Genau, das war ja auch eine Sehenswürdigkeit. In Kathmandu haben wir uns getroffen. Natürlich, du warst ja als Gruppenleiter unterwegs gewesen.
Mit einer Gruppe,
und
wir
mit einer Gruppe unterwegs gewesen. Und ich bin nur für den Tag, also quasi sogar gesagt worden, dass ich euch nur den Tempel zeige, wo wir als Affentempel nennen. Ein großes Stupa, ein riesiges Stupa mit vielen kulturellen Hintergründen. Da habe ich dich getroffen. Natürlich, ich kann mich immer noch erinnern, wie du deine Visitenkarte an meine Hände gelegt hast und gesagt hast, vielleicht können wir weiter was zusammentun.
Ja, ich kann mich noch erinnern, du hast mich wirklich sehr beeindruckt mit deinem Wissen über Buddhismus, über, wir haben dann gleich angefangen zu philosophieren. Es ist ja recht verwirrend in Nepal, ne? Du siehst quasi in einem buddhistischen Tempel wie Swayambhunath, wie Bodha, in einem buddhistischen Tempel sieht man plötzlich Hindu-Gottheiten, es ist alles vermischt und du hast das in deinem vorzüglichen Deutsch damals schon mir erklärt und ich war einfach so, wow, der muss bei uns im Team mitarbeiten, mit dem möchte ich zusammenarbeiten. Das war mir sofort klar, wie ich dich damals, was haben wir gesagt, 2006 oder 2005?
2005 war ich da und es ist auch halt so. Bei uns ist das so, dass die Religionen nicht auseinandergehen, sondern auch miteinander sehr harmonisch weitergehen. Ja. Ja, das gehört zu jedem zum Alltagsleben, aber das geht sehr harmonisch weiter.
Ja, und wenn man so ein bisschen in Nepal eintaucht, man denkt sich ja Nepal, Gebetsfahnen, der Himalaya. Und wenn man dann so ein bisschen liest, ich glaube 140 verschiedene Sprachen und noch viel verschiedene Dialekte, Ethnien, viele verschiedene Religionen. Es ist am Anfang so, wenn man kommt, diese Vielfalt ist durchaus etwas verwirrend als Reisender.
Also nicht nur als Reisende, sondern also Nepal ist ja auch als Himalaya bekannt. Aber was man nicht vergessen sollte, nicht nur Himalaya, sondern es gibt auch sehr viele Sachen dort zu sehen. Wie gesagt, über 120 ethnische Gruppen.
Wow,
und das ist, was jeder eigene Dialekt oder eigene Sprache hat. Und die sind, ihre Kultur sind faszinierend. Und das ist, also ihre Tracht, was sie anhaben, das ist auch unterschiedlich in einem kleinen Land, wo neben zwei mächtige Länder sind, also einmal 22 mal größer, einmal 33 mal größer.
Du redest China von Indien im Süden China im Norden.
Im Norden und da ist ein kleines Land als so ein kleines Land und wirklich so viele ethnische Gruppen, Sprache, ihre Kultur, das ist sehr faszinierend.
Ja, faszinierend und nicht immer einfach, oder? Manchmal war ich schon dort, da war dann im Süden von Nepal ein Streik, weil die im Süden sich in der neuen Verfassung nicht gut repräsentiert. Da wurde ja jahrelang gebastelt und diskutiert. Also man kann sich vorstellen, bei so vielen verschiedenen Kulturen, bei so vielen verschiedenen Religionen, da gibt es einiges zum Ausdiskutieren, oder?
Natürlich, es gibt immer, das ist ja auch ein Prozess, das jeder im Leben hat. Also Diskussion bedeutet nicht immer negativ. Das bringt auch, das zeigt auch die Zukunft und das verursacht auch eine Lösung, wenn man diskutiert. Das muss man halt sehr positiv annehmen, was diskutiert wird.
Ja, vielleicht wenn man es ein bisschen einfacher macht, das was ja viele Reisende, viele Abenteurer und Bücher beflügelt, ist natürlich der Himalaya. Das ist ganz eindeutig. Und im Himalaya, gerade so im Norden von Nepal, sind die tibetischen, die buddhistischen Wurzeln sehr stark. Da gibt's dann die Sherpa, die Menschen aus dem Osten, wortwörtlich übersetzt, und viele andere ethnische Gruppen. Die Gebetsfahnen, diese höchsten Berge der Welt, das ist natürlich Sehnsuchtsziel von vielen, vielen anderen. Und die Täler, durch die man durchgeht, sind natürlich von unterschiedlichsten Gruppen bewohnt, und das, finde ich, macht so eine der großen Vielfalten dieses, es geht nicht nur um einen Gipfel oder um hohe Berge zu sehen, sondern dieses reiche kulturelle Leben, wo oft von Dorf zu Dorf sich die Kultur ändert, die Hausform ändert, wenn man quasi vom hinduistischen südlichen Teil des Himalayas kommt, dann hinaufwandert, ist ein ganz anderer, ist ein richtiger Kulturwechsel zu sehen.
Klar, das sieht man auch. Also das ist, wie gesagt, das ist ungefähr 1100 Kilometer lang und nur so knapp 200 Kilometer breit. Mhm. Aber natürlich
kleines immer Land,
kleines Land. Mhm. Und also wenn wir Richtung Norden gehen, da ist voll vom Buddhismus geprägt, die Sherpas, die über die Grenze, über wie in Tibet Buddhismus wieder auf einmal null gegangen ist, dann sind die tibetanische Volk über die Grenze, über die Höhenpässe nach, also ins Hebrides-Gebiet, Mustang-Gebiet, sind über die Grenze da drüben gekommen.
Und schon vor Jahrhunderten.
Vor Jahrhunderten, also schon seit 14., 13. Jahrhunderten sind sie da drüben. Sie haben ihre Kultur gebracht, sie haben ihr Wissen gebracht, also natürlich Religion auch mitgebracht und auch mit dem Einheimischen sehr gut eingemischt. Also, und wenn wir weit Richtung Süden gehen, natürlich, also es geht auch in die Geschichte zurück, weit hinten, bis die Engländer, mit Engländern, wo wir einen Vertrag also gemacht haben, geschlossen haben, also da war ja Nepal doppelt so viel groß. Viele indische Gebiete gehörten zu Nepal, so wie Sikkim, Darjeeling und nach weit hinauf Richtung Kumau, Gadwal, also solche Gebiete gehörten ja zum Nepal. Wir hatten ja das schon im 18. Jahr, also 1814, 16 schon also freigeben müssen, dass das mit Engländern haben wir ausgemacht, dass wir einen Friedensvertrag ausgemacht haben.
Ja, Nepal war ja lange so abgeschlossen, das war ja die große Faszination, bis die Briten kamen und das dann quasi so halbert mit Zwang und Verträgen dann geöffnet haben, dass sie quasi Zugang hatten, weil Nepal war natürlich, ist heute noch ein spannender politischer sozusagen Pufferraum zwischen, haben wir eh schon gehört, zwischen Indien und China. Und auf der anderen Seite kommen natürlich andere Mächte, ein guter sozusagen Durchgangsraum. Und das macht quasi Nepal natürlich so, so wahnsinnig vielfältig. Ich bin ja studierter Architekt und ich muss sagen, ich kenne natürlich aus Beispielen die Toskana und diesen herrlichen Städtebau dort. Aber diese Newa-Städte, die Königsstädte im Kathmandu-Tal, steht Florenz, steht Siena. Um nichts nach, herrliche Plätze, Wartehäuser, so ein hoher sozialer Standard, wie die Nepali im Kathmandu Valley hatten, quasi im Mittelalter und im ausgehenden Mittelalter, großartige Handwerkskunst und großartige auch Städtebaukunst. Also wirklich, wirklich spannend, diese verschiedenen die pagodenartigen Tempel, die ein bisschen fast an China oder Japan erinnern, und dann wieder hinduistische, also wirklich so ein Sammelsurium von Weltkulturerben, was es ja heute ist.
Das stimmt auch, weil, wie gesagt, Nepal ist nicht nur wegen Himalaya. Das viele verstehen natürlich, das ist mittendrin in Himalaya, ein kleines Land, klar, aber von der Kultur her, von Alltagsleben her, also vom Mittelalterlichen, das ist sehr weit entwickelt gewesen. Mhm. Also in moderne Technik vielleicht auch, aber auch nicht, aber trotzdem, obwohl sehr viele da passiert worden sind, also das was wir vielleicht nicht haben dürfen, sollten, aber trotzdem, das mittelalterliche Kultur, es ist weit entwickelt, nicht nur wegen Religion, sondern auch wie sie dort gelebt haben, die Häuser, wie sie gebaut haben, wie sie eine soziale Struktur sich selbst aufgebaut haben, mhm. weiterentwickelt haben, mhm. das ist sehr faszinierend. Die Holzstruktur, also Architekten und verschiedene Tempelarchitekten, die eigentlich ursprünglich aus Nepal stammten.
Es war ja immer so ein Handelsort, oder? Also in Nepal wurden ja sämtliche buddhistische Statuen fast für den Königshof und für die Klöster in Tibet hergestellt, weil in Nepal lustigerweise eben von hinduistisch-religiösen Handwerkern, die waren aber so geschickt, waren gute Händler und da gibt es eben die guten Handwerker, die von Teppichen angefangen bis Statuen dann für Tibet produziert haben und auch heute noch.
Oh, das gilt heute noch, teilweise mhm. quasi geht es nach Bhutan auch, aber ja. Tibet ist ja, also wie wir heute kennen, das mhm. war auch früher anders. Wenn wir in Tibet in Lhasa die älteste Kloster-Tempelanlage sahen, mhm. die wurden von allen nepalesischen Architekten, also Handwerker, ja. mhm. also hergestellt worden, alles aufgebaut worden. Also es war monatelang, jahrelang sind sie unterwegs gewesen. Es war immer zwischen Indien, also was wir heute als Indien nennen, zwischen Indien und Tibet oder China, es war immer eine Handelsweg dazwischen mhm. Nepal gewesen und die Nepalis haben da drüben wirklich und diese Kultur gilt immer noch. Bis Dalai Lama dort gelebt hat, mhm. hat es diese Kultur, also gab es noch.
Ihr könnt sehr stolz sein, weil selbst die Wiege des Buddhismus, Buddha stammt ja quasi aus der Grenze von Nepal und Indien, also er hat ja dort gepredigt, dort gewirkt, also diese große, große Weltkultur, Weltreligion stammt ja aus quasi aus Nepal.
Ja, also ja klar, das ist die Religion, was wirklich friedlich miteinander geht. Mhm. Das ist halt Land des Götter, nennen wir auch in Hinduismus, mhm. wo einer nach, also in einer Ecke von dem anderen und nach einer Ecke zu dem anderen nur Tempelhöfe, wo Alltagsleben sehr verbunden ist, kann man sehen in Kathmandutal. Genauso auch Buddhismus dort angefangen hat, also wo Buddha dann dort geboren ist.
Ja,
es ist Lumbini und wird auch, es ist auch als Naturweltkulturerbe anerkannt mhm. worden von mhm. UNESCO.
Und wie gesagt, bis heute hin, gerade im Kathmandu-Tal, so ein dichter Teppich von Tempelanlagen und Klöstern und Buddhismus und Hinduismus. Schon vorher gesagt, am Anfang, das ist fast verwirrend, aber als Besucher, muss ich sagen, als Gast, es ist noch immer noch so ein Wow, so ein Staunen. Man kommt, also heute gibt es natürlich viel Verkehr im Kathmandu-Tal und auch Abgase und es ist recht hektisch und dann biegt man um eine Ecke herum und plötzlich Stille, Glocken, Pilger, wenn man da bei Bodarnath rundherum geht, Tausende Tibeter, die dann am Abend da rundherum gehen. Also man taucht da wirklich ein in so eine tiefe spirituelle Atmosphäre und draußen toster Verkehr, das gibt es natürlich auch. In
das ist halt auch Kathmandu ja. etwas modern, ja. das muss man auch akzeptieren, das gibt es alles, aber trotzdem ist Nepal deswegen sehr faszinierend, weil die uralte Kultur immer noch erhalten geblieben ist. Die alte Architektur, egal ob man in Bhaktapur da reingeht oder in der alten Städte, Ede Gasse, die Baustil von den Häusern, Tempel und auch ob man in Patan geht, wo man von Buddhisten voll also geprägt ist und also da sieht man sehr viel buddhistische Kultur. Es ist nicht nur Jahrhunderte, sondern schon vor Christus, 250 vor Christus, ja. wurde schon die Stadt da drüben, also hat mit Buddhismus gelebt.
Jetzt haben wir ja die Chance, einen echten gebürtigen Nepalesen da sitzen zu haben. Wie spiegelt es sich in deinem täglichen Leben wider? Also man kriegt mit als Besucher, es gibt sehr viele Feste von allen Religionen, vor allem auch hinduistische Feste. Wie lebst du da mit deiner Frau? Wie sind denn du hast zwei Kinder? Erzähl einmal ein bisschen was.
Es gibt ja auch einen Ausbruch in Nepal. Also es gibt mehr Tempel als die Häuser. Und es wird mehr Feste gefeiert als die Tage im Jahr. Mhm. Das heißt, sehr kulturreich und auch also im Architektbereich sehr, sehr reich Nepal ist. Mhm. Nicht nur Holzarchitektur, sondern auch Bronze. Mhm. Also die große Statuen, die aus Bronze gemacht wurde, das wird alles mit der Hand gemacht. Und zurzeit das moderne Kultur, was also moderne nicht, es hat auch früher gegeben, dieser Gong oder Klangschalen, die dort hergestellt wurden. Das ist ja auch so eine alte Kultur hier. Und das ist, also ich bin ja gebürtiger Hindu. Ich bin zu Hause als Hindu geboren. Und irgendwie, nachdem ich also 20, 21 Jahre alt war, habe ich da gemerkt, dass es ist nicht nur Hinduismus, sondern auch andere Kultur sehr interessant ist, habe ich Buddhismus angefangen, Buddhismus zu studieren. Und so bin ich, also meine Lebensphilosophie in zwei Richtungen geht. Wenn ich nach Hause komme, bin ich als Hindu. Ja. Aber wenn ich außerhalb Haus gehe, meine Lebensgedanken, wie ich lebe, das gehört zu Buddhismus.
Also ein typischer Nepalese, der da beide Religionen stark in sich trägt, oder?
So ist das, ja, genau. Und sehr harmonisch.
Also du, und wie ist das, weißt du, wir haben am Anfang geredet, wie kann man sich das Kastenwesen vorstellen? Magst du da ein bisschen was drüber reden? Wie spielt denn die Religion und die Gesellschaft so in dein tägliches Leben rein?
Also das hat früher sehr, sehr stark also in täglichen Leben beeinflusst.
Ja.
Aber heutzutage, dank an der Ausbildung, dass das alle gut ausgebildet sind und es ist nicht so extrem, wie früher das gejuckt wurde, ein Kastensystem. Dass das natürlich dieses Kastensystem, also kann man länger diskutieren, ob das zum Hinduismus gehört oder nicht, aber irgendwann es ist zustande gekommen und als Religion, also Sache weitergeführt worden, aber gibt es immer noch Diskussion, ob das wirklich zu Religion gehört. Aber Kastensystem wurde auch nach Berufs da drüben dann geteilt worden. So wie Newara, die in Kathmandutal wohnen, sind halt Geschäftsleute. Sie gehören zu der dritten Kaste.
In den Königsstädten.
In den Königsstädten, die gelebt haben. So wie Brahmanen. Wir können einfach nennen die Priesterkaste, die natürlich hochgehobene Kaste. Und nun Kshatriyas, die sind die Kriegerkaste, die immer als Militär oder die Kriege geführt haben.
Ich glaube, von denen kommst du her, oder?
Genau, da stimme ich aus Kämpfer. Aber ich habe nicht mit Waffen gekämpft, aber im Leben gab es genug zu kämpfen.
Ja, du bist sehr tüchtig und wie gesagt, wir haben ja schon eine lange Geschichte, auch eine Erfolgsstory mit unseren Reisen und viele, viele zufriedene Gäste. Über das werden wir dann auch noch ein bisschen reden. Aber wir haben gesagt, das soll ja nicht so eine Reisewerbung sein, sondern man hat wirklich, glaube ich, eine gute Chance, dass man da von jemandem aus Nepal und vielleicht von meiner Wenigkeit mit 40 Jahren Reiseerfahrung einfach so ein bisschen was mitbekommt über das Land. Aber gehen wir schon ein bisschen hin, glaube ich, zu diesen Landschaften, zu den Dingen, die so faszinierend sind. Ich bin ja damals mit 19, habe die Matura, das Abi in der Tasche gehabt und da war so der große Traum, Nepal, Himalaya, viele Bücher gelesen, den Heinrich Harrer und natürlich Messner hat da auch schon angefangen, quasi Berge zu besteigen und das war halt seine große Sehnsuchtdestination. Und so war meine erste Trekkingtour des Annapurna Basecamp. Das konnte man damals so als junger angehender Student oder Endschüler mit 19 bin ich da unterwegs gewesen und das war natürlich abenteuerlich. Durch Bambus-Urwald sind wir durchgegangen, damals in Pokhara. Das liegt ganz im Westen von Nepal an einem See, sind wir direkt dort losgegangen. Das war natürlich vor 40 Jahren ein ganz anderes Nepal noch. Wir sind, kann mich erinnern, auch im Kathmandu-Tal mit Fahrrädern durch Felder gegangen. Das ist natürlich alles jetzt ziemlich verbaut und auch in Pokhara muss man schon ein Stückchen mit dem Taxi rausfahren, bis man losfahren kann. Damals natürlich noch sehr, sehr wildromantisch. Und diese erste Trekkingtour in Nepal dann zum Annapurna Basecamp, wo man wirklich so zwischen 8000ern steht. Man glaubt, wenn die Berge umfallen, dann fallen sie auf einen drauf. Man ist wirklich so nahe im Himalaya. Das hat mich wirklich geprägt und seitdem bin ich wirklich manchmal jedes Jahr unterwegs und habe eben auch zu dir, kann man schon sagen, und anderen Menschen wirklich eine Freundschaft entwickelt und das ist ein großer Teil von meinem Leben. Gehen wir vielleicht so, ich werde oft gefragt, was ist denn die schönste Trekkingtour von Nepal? Was ist die beste Route? Was soll man unbedingt sehen? Was sagt man drauf? Ich sage immer, kommt drauf an.
Ja, ich sage auch, kommt drauf an. Ich möchte nicht unbedingt eine nennen, die schönste Route und die andere, also schlechte machen, aber trotzdem die Route, die in Nepal sind, wie du erzählt hast, teilweise natürlich im Laufe der Zeit hat es sich verändert. Die Entwicklung in Kathmandu-Tal, Pokhara ist es natürlich mehr und dann auch die von Dörfern, die nach Städten umgezogen sind, halt sind in den Städten geblieben. Das ist aber immer noch die, egal wo man hingeht, ob Richtung Osten, also Richtung Everest-Gebiet geht oder Richtung Westen, Richtung Annapurna hingeht oder auch weit Westen Richtung Api Himal geht, die Routen sind die schönsten, wo wirklich man vielseitig findet. Also nicht nur die Berge, sondern wenn man einfach dort wandern geht, also glaubt man das, nur die Berge, aber das stimmt nicht, weil wir kommen ja auch jedes Dorf vorbei und von einem Dorf zu dem anderen Dorf hingehen, die kulturelle Unterschied merkt man das schon sehr gut, wo eine Volksstimme, ein Volksstamm gelebt hat, zu dem anderen Dorf, ein anderer Volksstamm hat total eine andere Kultur. Und das ist auch faszinierend.
Ich glaube, also da kann man gleich sagen, Nepal ist zu schade, um nur für die Berge nach Nepal zu kommen.
Das sage ich auch immer. Ja,
ja, und Nepal hat das ein bisschen einen Ruf. Es ist wahnsinnig anstrengend und nur 8000er. Aber das stimmt überhaupt nicht. Ich kann in Nepal wunderbar sanft wandern. Also es gibt ja bei uns so der Titel, der schon sagt, Panorama, Wandern, Kultur und Wandern, wo man gar nicht so anstrengend geht, sondern wo man auf Aussichtsberge geht, die gar nicht so hoch sind, wo man ein bisschen schon Trepp auf, Trepp ab, aber so Mittelgebirgswanderungen macht, von denen man aus wie aus einem Balkon dann die 8000er am Horizont sieht. Und gerade dort ist nämlich viel Kultur, da sind, wie heißen die Völker dort beim Panorama?
Gurung, Magar, Tamang, also das sind die wirklich die Bergsvölker, die dort gelebt haben.
Also jedes Dorf eine eigene Welt, oder? Eigene Kultur, eigene Sprache.
Das kann man so sagen. Wie gesagt, Nepal, wenn wir nur als Himalaya-Land nennen, das wäre ein bisschen unfair.
Ja,
Nepal ist sehr kulturreich, ethnische Gruppen. Und wenn wir über Nepal reden, Himalaya, extrem kalt, muss man extrem hoch gehen. Herausforderung groß, dass man wirklich sehr konditionell fit sein muss. Das stimmt überhaupt nicht. Nepal ist für ganze Saison eigentlich geöffnet. Auch manchmal im Sommer kann man auch schöne Wandertouren also teilnehmen, die gar nicht wirklich sehr hart sind oder konditionelle Herausforderung verlangt.
Also es ist so vielfältig, ich habe so diese, muss man sich vorstellen, der Himalaya ist eine Klimascheide. Südlich vom Himalaya ist natürlich Monsun. Es regnet. Sommer, sagt man jetzt, das ist unser Sommer, kann man sagen, irgendwie so von Mai bis August,
Ende August.
Ende August. Da kann es recht warm und feucht werden, wobei es regnet nicht den ganzen Tag. Und dann hat man im Gegenden nördlich vom Himalaya Hauptkamm, also dahinter, wo es durchaus in der regnerischen Zeit recht trocken sein kann, so wie Dolpo,
Mustang. Gebiete, die kann man wirklich sehr toll besuchen. Und die sind auch die ursprünglichen Gebiete, wo also buddhistische Kultur, also von Tibet, so wie es von Tibet zu uns gekommen ist.
Das ist so nördlich hinter dem Himalaya.
Nördlich hinter dem Himalaya ist das,
Also wirklich ein großes Panorama an Kulturen. Es muss gar nicht so anstrengend sein, aber natürlich, muss man schon ehrlich sein, wenn man die großen Berge aus nächster Nähe sehen will, dann ist schon das Everest-Gebiet ganz, also dort haben wir uns ja auch dann das zweite Mal getroffen und sind zusammen unterwegs gewesen. Und ich hatte die Chance, da quasi von dir geführt zu werden im Everest-Gebiet mit Freunden gemeinsam. Kannst du dich noch erinnern?
Das war so eine, zu viert waren wir gemeinsam.
Genau, so eine Erkundigungsreise.
Es war eine sehr schöne Reise, ich kann mich noch sehr gut erinnern. Also wenn du in Everest-Gebiet gehst, das ist halt so, dass du mittendrin in Himalaya bist. Ja. Du hast einige 8000, ja, aber wenn du etwas von unten anfängst, das sind auch die verschiedenen, also Dörfer natürlich, verschiedene Dörfer, aber halt Sherpa-Kultur ganz lebendig ist.
Ja, super. Und was ich noch sagen wollte, ist, es ist schon, wenn man viel gelesen hat, das Edmund Hillary-Spital und Namche Bazaar, also diese ganzen großen Namen, das Everest Base Camp, die verschiedenen, wie heißen sie, die Licho-Seen, also ganz, ganz viele Namen, und man hat schon das Gefühl, wenn ich dann so, wie heißt der Aussichtspunkt da beim Everest Base Camp?
Kalapata.
Kalapata stehe, wenn die Berge umfallen, dann fallen sie auf einen drauf, so nahe, also nicht von der Gefahr,
du bist
sondern
ja 5
ich bin
Kilometer.
So nahe an diesen hohen Bergen und wirklich große Namen, Amadablan, Nupze, Choyu, Everest, also das ist wirklich, wirklich gewaltig. Man muss allerdings schon sagen, man ist dort, und das ist auch so ein bisschen als kleine Warnung, man kommt relativ schnell dann quasi nach Namche Bazaar. Namche Bazaar ist, glaube ich, wie hoch? 3,4
ist das
schon, je nach Ortsteil. Und dort ist man schon, man kriegt Apfelstrudel, es gibt Kaffeehäuser, aber man muss aufpassen. Es ist schon, von Namche Bazaar dann hinaufzugehen, es ist ein hartes Klima. Es ist, man soll es nicht übersehen, auch von der Höhenanpassung, und es ist körperlich fordernd. Also ich muss manchmal sagen, ich komme dann oft von einer einwöchigen, zehntägigen Wanderung von dem Hochgebirge runter, und es kommt so vor, als mir kommt so vor, als wäre das wie ein Traum. Man steht so ein bisschen neben sich die ersten Tage, wenn man oben ist. Es ist so ein bisschen, man hat so ein natürliches Brett durch die Höhe, durch die Luft, durch diese intensive Sonne. Es ist schon fordernd, muss man jetzt echt sagen.
Es ist klar, es ist schon fordernd, aber konditionell, es ist nicht so, weil gehen tut man ja auch jeden Tag, meist 6-7 Stunden.
Ist gar nicht so wild, ne?
Ja, vom Gehen her ist das nicht wild. Mhm. Als ich mit dir hier gewandert bin auf Alpen, hier in Österreich, also das ist viel, also konditionell viel herausfordernd als bei uns manchmal die Tage. Bei uns ist einzige nur die Höhe, wo man wirklich darauf gut achten sollte, und das und genug Zeit, um die Höhe anzupassen. Das ist wichtig. Und bei uns beginnen ja auch die Touren schon ab 2008.
Genau.
Also da geht dann immer wieder weiter hinauf. Und das ist was wirklich herausfordernd, die ist die Höhenanpassung.
Ja, wobei da haben auch viele Leute Angst. Die Höhenkrankheit. Lustigerweise sind es oft gerade die Menschen, die keine Angst haben, die sehr gut beieinander sind. Du erinnerst dich an meine Freunde, die sind alle konditionsstärker als ich. Und die sind dann losgerannt, schon nach Namche Bazaar, die den ganzen Tag nicht gesehen. Und wir sind schon langsam hinterhergegangen, und am Abend hatten dann beide Kopfschmerzen, weil sie einfach zu schnell gegangen sind. Das heißt, der Himalaya, gerade Everest-Gebiet, ist gar nicht so anstrengend von der Kondition, so wie du sagst, aber man muss demütig sein. Leute, die ein bisschen mehr hören, langsam gehen, genießen, haben viel weniger Probleme als die, die stark sind und auf den Berg steigen wollen und schnell ans Lager kommen sollen. Also das ein bisschen als Warnung, meine Beobachtung. Seid demütig, geht's langsam. Es gibt so viel zu genießen. Und wie gesagt, von der Kondition ist es, es sind oft 3-4 Stunden Etappen, weil man sich langsam anpassen muss. Und man muss halt schauen, nicht verkühlen. Gerade in dieser Höhe ist es schon so, meiner Meinung nach, man muss aufpassen, nicht zu kalt zu trinken. Der Körper ist gefordert und kriegt dann schnell irgendein Schnupfen oder
Schnupfen
so danach.
Oder Erkältung. Genau. Das verursacht Erkältung. Das ist auch so, Christian.
Einfach vorsichtig sein. Ja,
einfach vorsichtig sein. Das haben wir auch gemerkt. Und wir achten auch darauf, dass das die Wanderer nicht sehr schnell hinaufgehen.
Genau.
Und ich sage immer, also wenn ich die Tour begleite, wenn ich Streckentouren begleite, am Anfang sage ich immer, also man muss nicht eigene Kondition zu testen nach Nepal kommen. Es gibt genügend vor Ort auch.
Genau.
Und man bezahlt eine Summe, eine gewisse Summe, so weit zu kommen. Und das muss ja auch ein Urlaub sein, nicht ein also irgendwas Kondition zu testen, ein Wettkampf sein, dass genau. Das wer am schnellsten hinaufkommt. Jede Stufe kann man sehr gut genießen, ja. Die Hängebrücke, die also Wälder, die Pflanzen, pflanzenmäßig, das ist ein Paradies. Überleg mal, das ist von bis 5000 Meter wachsen die Pflanzen, Blumen und bis 4400 Meter sind die Dörfer, wo also Kartoffeln wächst.
So viel zu genießen. Ja.
So viel zu genießen. Also und trotzdem, wenn man nicht zuhört und sehr schnell geht, das ist immer ein Ausspruch, wer schnell geht, kehrt auch schnell zurück.
Ja, jetzt genug der Warnhinweise. Wir wollen ja, dass es den Gästen, ich glaube, so das soll rauskommen, dass es allen gut geht. Und es geht auch allen gut, wenn man einfach genießt, langsam geht. Und es gibt so wahnsinnig viel zu schauen. Also ich erinnere mich nur jetzt an unsere letzte Tour, der Dolpo, der Rhododendron-Wald, der blüht. Diese wahnsinnigen Gebirgsbäche, die da runterrauschen, diese unglaublichen Wälder. Ich habe ja bei meiner ersten Nepal-Reise Herr der Ringe gelesen, ganz zufällig habe ich gebraucht, dort in Pokhara bei so einem Hippie-Geschäft damals bekommen oder eingetauscht. Und ehrlich gesagt, Herr der Ringe und Nepal, ich habe dann später gelesen, der Tolkien war sogar als Engländer in Nepal einmal und hat da kennt die Gegend. Aber es ist wirklich wie im Märchen, so diese Wasserfälle, Blumen, dann irgendeine Jagd, das plötzlich auf der Hochalm steht, wie so ein zotteliges Urtier, wie so ein Mammut oder so steht es da vor einem. Man kommt sich wirklich vor, eine Fantasiereise ist ganz, ganz leicht beim Wandern.
Ja, das ist so wie 14, 15 bis 21-tägige Reise. Ja. Man erlebt sich sehr viel, nicht nur die Berge, nicht nur die Kultur, egal in welche Richtung es geht. Flora und Fauna sind wahnsinnig. Also was man da drüben jeden Tag, jeden Schritt anders da drüben sehen kann. Also wegen Flora und Fauna ist es auch Nepal ein Paradies. Deswegen, super. Nepal ist für alle eigentlich. Also die sehr gerne wenig wandern möchten, kann auch eine leichte Tour also aussuchen oder die wirklich dann, ich möchte die Höhe erreichen, ich möchte richtig wandern, können sie auch Hochtouren anbieten. Also Nepal ist für alle geeignet. Du bist ja auch einmal mit dem kleinen Sohn unterwegs gewesen. Überleg mal. Das war, also viele trauen sich nicht zu, dass das ein Land für Familie geeignet ist, für kleine Kinder. Ja, aber ihr habt das richtig genossen.
Genau, mit unserem 5-jährigen Sohn waren wir unterwegs. Man muss dazu sagen, der Sonam, mein Freund, der Sonam Sherpa, hat mir ein bisschen geholfen, abwechselnd den Leo in der Rückentrage zu tragen, aber das war null Problem. Also
auch für 5-tägige Trekking gemacht.
So kinderfreundlich, ja. Der hat das eigentlich alles am leichtesten weggesteckt und hat das unglaublich genossen. Also das, wie gesagt, das ist eben auch kinderleicht zu wandern. Wir waren aber noch ein bisschen, wir möchten noch ein bisschen bei den hohen Bergen bleiben. Wir haben über den Everest geredet. Was gibt es denn sonst noch? Also ich habe jetzt vor 2 Jahren mittlerweile haben wir eine tolle Tour gemacht und haben jetzt den Annapurna umrundet. Es gibt ja inzwischen doch Straßen, die hineinführen in die Schluchten, wo man etwas kürzer geht und haben dann nach dem Annapurna noch den Manaslu angehängt. Oder umgekehrt.
Zuerst war der Manaslu, genau.
Und dann die Annapurna, weil es eine weibliche Bergin. Und gerade diese beiden Tracking-Touren sind natürlich was Wunderschönes. Das liegt weiter drüben. Also wenn man sich so vorstellt, man schaut auf Nepal, rechts oben ist der Everest und diese ganze Sherpa-Community. Und wenn man von Kathmandu dann links raufschaut, dann gibt's eine riesige Gebirgsgruppe, die eben anfängt mit dem Manaslu, mit dem Annapurna und dann weiter drüben der Dalagiri und all diese 3 Berge und das ganze Vorland, das sind das Dutzende und herrliche Wanderungen.
Das kommt noch dazu, Langtang-Gebiet, weil zwischen Manaslu und Everest-Gebiet liegt noch das Langtang-Gebiet, das ist auch wunderschön.
Genau, also, das ist quasi, wenn man von Kathmandu ganz gerade drauf geht. Genau, da braucht man gar nicht viel fliegen oder weit fahren.
Genau.
Am Stadtrand von Kathmandu, wo unser, ich sage jetzt unser Kinderheim und unsere Schule liegt, über die möchte ich dann auch jetzt bald einmal reden. Dort kann man direkt losgehen, ja, gibt es also einen Nationalpark, der direkt von der Stadt Kathmandu, vom Stadtrand beginnt, der Nationalpark, wie heißt das?
Shivapuri.
Am Rand ist auch und diese genau, Schule.
Genau, Shivapuri und Langtang Nationalpark sind die ganz nahegelegene und da braucht man nicht sehr weit gehen und das ist wirklich sehr naturbelassenes. Also das ist wirklich sehr, sehr schönes Tal, hat man auch Blick auf 8000er und aber auch wenig Tourismus kann man nicht sagen, aber trotzdem wenig begangen als weniger los als so wie Everest Base Camp oder sowas.
Das ist jetzt vielleicht so ein bisschen unsere Werbung. Die schönen Sachen sind oft ja ein bisschen unbekannteren. Natürlich ist der Everest toll, aber man muss ehrlich sagen, in der Hochsaison, über die Saison haben wir noch nicht geredet. Die Hauptsaisonen gelten sicher so der Herbst. Es hat sich durch den Klimawandel alles ein bisschen verschoben, aber es ist schon noch so, dass so ab Ende September, Oktober, November, so wie bei uns im Herbst, die Luft trockener ist, dass es klarer ist, dass ihr gute Bergsicht hat, dass das Wetter stabiler ist, oder?
Das stimmt auch teilweise, aber auch März, April, es ist auch viel los. März, April,
ist
Mai, weil
die
Expedition, große Reisezeit, die meistens beschrieben worden ist. Aber es ist so, dass das außer Juni, Juli und Mitte August kann man fast ganze restliche Monaten kann man sehr gut wandern.
Diese klassischen Wanderreisen.
Genau.
Ich muss ja sagen, ich war jetzt zweimal im Frühling in Nepal und der Frühling ist so wie bei uns, dass die Berge schneebedeckt sind. Das heißt, ich habe quasi da Auszug vom Winter. Erstens einmal die Blüte, Rhododendron, Wälder wie ein Rausch und dann habe ich diese Berge, die ja dann oft im Spätsommer nicht so viel Niederschlag bekommen haben oder trockener oder wärmer sind, habe ich im Frühling quasi dann weiße Berge. Das ist schon wunderschön.
Das ist schon wunderschön. Das ist
eine schöne
Saison. Diese verschiedene Farben einfach, die weiße Berge, rote Rhododendron, die Blumen und blauer Himmel, das ist klar. Also nicht nur Oktober, November. Also
Frühling ist eine super
Frühling
Zeit.
Frühling ist auch super tolle
super.
Zeit. September finde ich total schön, weil in verschiedenen Gebieten, so wie Dhorpaten oder sowas, finde ich total cool, weil gerade nach der Regenzeit ist alles wunderschön, grün. Und alles. Das ist echt also toll.
Das ist im Herbst dann schon oft ein bisschen so staubig, oder? Also
genau, im Herbst ist etwas los, ist staubig. Ja. Da sollte man einfach im September, Mitte September schon anfangen.
Später,
das ist, das ist auch sehr gute Reisezeit.
So super Zeit, Und du hast eben gesagt, es gibt ja nicht nur diese Gegenden vor dem Himalaya, die quasi Monsun abbekommen, sondern man kann ja dann auch im Juli, August nach Dolpo und in Gegenden hinter dem Himalaya
wandern. Die Mustang-Gebiet, Dolpo, Upper Dolpo, Lower Dolpo, die kann man wirklich sehr gut machen. Und Tarai ist, also Tarai, so wo wirklich Urwald gibt und sehr viele Tiere zu sehen gibt, das ist halt im Sommer nicht sehr zu empfehlen.
Na, das ist zu heiß.
Also das ist dann extrem warm und dann auch Luftfeuchtigkeit extrem hoch.
Ja,
und
Dschungel.
Dschungel und das wird auch zugemacht.
Ja,
Nationalpark darf man auch nicht rein betreten.
Aber das ist wieder super über Weihnachten zum Beispiel. Und
ja, das ist Dezember, Januar, das ist tagsüber. Wir hatten ja auch gerade eine Gruppe, die super zurückgekommen sind, also die Berge gesehen und also auch super warm zur Zeit, also tagsüber, wenn auch in Wintermonaten, sagen wir Dezember, Januar, du hast tagsüber immer noch 22, 25 Grad.
Das vergisst man ja oft ein bisschen, dass Nepal so südlich ist. Also wenn man jetzt von Kathmandu rüber geht, wo wird man da in ziemlich Süditalien, Nordafrika kommt man? Oder?
So, Tarai ist nur 130, 140 Kilometer aus Kathmandu.
Ja.
Du hast dann eine Klima...
Es liegt sehr südlich.
Sehr
quasi.
Südlich, sehr südlich
also,
und eine Klima, das wirklich sehr angenehm ist.
Und es ist auch im Winter in Kathmandu wirklich warm tagsüber.
Ja, also du 25 hast, du Grad, du kannst mit T-Shirts gehen.
Genau, es ist kein... Also Kathmandu ist jetzt nicht kein kaltes Hochgebirgsdorf. Das
Nein,
liegt
überhaupt nicht.
Auf 1600 Meter, es ist im Sommer auch... 1300 Meter, es ist im Sommer auch nie stickig heiß und im Winter nie...
Und wir haben kalt. Höchstens... Ja. 23, 24 Grad, höchstens also Rekord
im
gehabt. Im Sommer auch.
Ja,
im Hochsommer auch. Also die kulturelle Städte, da kann man immer, also
Das ganze Jahr über.
Ja, ganzes Jahr besuchen.
Ja, ja. Ich glaube, jetzt haben wir mit der Höhenanpassung haben wir genügend Warnhinweise, also keine Sorgen machen, langsam gehen. Sicherheit, Wasser, was sind denn noch so Sorgen von Leuten da draußen, also, dass man, wäre ich krank in Nepal, wie schaut es da aus?
Das ist eigentlich Kathmandu oder die Gebiete, wo wirklich sehr viel Trekkingroute hingegangen sind, sehr gut ausgerüstet, teilweise sehr gut in den letzten Jahren gut entwickelt, auch gute Unterkünfte,
auf die nicht, Hygiene.
Genau, auf die Hygiene gut aufgepasst, nicht so wie du vor 40 Jahren da diese Annapurna Basecamp hingegangen bist. Damals hat es überhaupt keine Hütte gegeben. Ihr habt im Stall übernachtet, wo die Kuh gemolzt, Ziegenstall oder Jackestall, habt ihr dort übernachtet.
Aber es war romantisch.
Es war sehr romantisch. Ja, das ist natürlich, hat sich im Laufe der Zeit geändert. Gute Übernachtungsmöglichkeiten bieten sie an und auch hygienisch wird es da gekocht. Ja. Das Ganze lange gesistet, seitdem Peter Habler und Wolfgang Neierts Ebdes bestiegen haben und die haben sich bemüht, besonders Peter Habler hat sich bemüht, dass die Sherpas auch österreichische Kultur kennenlernen. Du glaubst nicht, oder du hast gesehen, die Höhe von 4750 Meter, da wird was angeboten.
Ja, ja, unglaublich. Ne? Von Apfelstrudel bis Tiroler
Kreuzl. Genau, so ist das. Also das haben die Sherpas hier in den Alpen. Also,
ich meine, inzwischen ist es ja so, unsere HörerInnen werden ja auch in Österreich oder in den Alpen unterwegs sind. Ich glaube, es gibt wenig Alpenvereinshütten in den Bergen bei uns ohne nepalesische Menschen, die dort
Arbeitskräfte,
arbeiten.
Arbeitskräfte.
Das hat sich so, gerade in den letzten Jahren hat sich das stark geändert und da kommt natürlich eine irrsinnige Kultur. Von Kaiserschmarrn bis Tiroler Kröstl gibt es natürlich von den Alpen jetzt auch in Nepal und auch die hygienischen Standards lernen die Nepalesen da auf den Alpenvereinshütten.
Und die Jugend dort.
Genau.
Und dann, wenn sie zurückkommen, da haben sie auch, wir haben ja auch in der Höhe von 4700 Meter tolle Kaiserschmarrn gegessen.
Genau.
Wir schwärmen immer noch davon.
Wobei man soll, ich mag immer eher was Animalisches essen. Also Dalbat ist noch immer eine super Dalbat Power 24 Hours steht auf dem T-Shirt.
Genau. Ja, ja, also das ist ja unser Linsengericht, Reis.
Genau.
Das ist super tolle Gerichte, wo man immer finden kann, immer gibt's angeboten wird und es super gesund ist.
Ja, und da empfehle ich schon, und das machen wir ja eh bei den Gruppen, oder ich erkenne es auch bei den Guides, dass sie sagen, wenn wir hinten hinaufgehen, passt ein bisschen auf, esst wenig Fleisch, man weiß natürlich nicht die Kühlkette, und man soll natürlich, wie sie sagen, auch wenn man beim Wasser super aufpasst, ist natürlich so, das sind kostbare Zeiten, und auch bei uns, beim Gebirgsbach, kann einmal ein totes Tier drinnen liegen, aber bei uns bin ich sehr nahe an einem Spital, auf einer Nepalreise bin ich sehr weit weg unter Umständen und deswegen einfach vorsichtig sein.
Ja.
Das gut gekochte Linsengericht, den Dal schmeckt ja auch gut.
Reis, viel Wasser,
Gemüse,
enthält,
es gibt wunderbares Essen und beim Wasser, da haben wir ohnehin jetzt bei unseren Touren überall Wasserfilter, dass wir quasi wirklich aufpassen, dass Trinkwasser
das nachhaltig bleibt und
ein
trinkbares Wasser wir immer kriegen. Ja.
Genau, über Nachhaltigkeit ist ein guter Stichwort, das sollte man auch noch ein bisschen reden. Aber reden wir vielleicht so ein bisschen, wer fährt denn mit uns mit so? Wer sind denn die Menschen, die so mitfahren? Du hast ja jetzt schon, oder beide haben wir jahrzehntelange, wir machen seit gut 20 Jahren gemeinsam die Nepalreisen. Wie ist das mit den Gruppen?
Also es geht mit den Gruppen wirklich sehr gut, je nach welche Tour sie buchen. Das ist halt so, dass die gerne nicht wirklich sehr hoch sein möchten oder sie glauben, ich schaffe es nicht. Die buchen halt mehr Kultur, Panorama wandern, Kultur wandern und noch einige andere Touren, die nicht wirklich sehr hoch geht, aber von der Aussicht her hat man auch 30 Kilometer Luftlinie, ganze Bergkette, dafür muss man nicht wirklich hinaus. raufgehen.
Und was sind das für Leute, die so mitfahren mit uns? Du bist ja viel auch als Guide nach wie vor unterwegs, neben den vielen anderen Guides, die wir haben.
Also viele junge Leute, es ist ein Trend, dass die junge Leute wirklich sehr hoch gehen möchten auf einmal und lange Reise auf einmal machen möchten. Mhm. Und die sind eher dann kurze Zeit haben, nicht so viel Urlaub haben, dann nur 14, 15 tägige Urlaub machen können. Mhm. Und die machen halt diese kurze Reise eine Mischung. Aha. Also auch sehr, also ich sage nicht nur ältere Leute, sondern auch also die schon 50, 60 Jahre oder bis 70er haben auch auf der Tour gehabt, die wirklich sich genossen haben,
die
ohne
super
Probleme.
Unterwegs sind, super aber unterwegs es ist meistens sind. Eine Mischung. Ja. Es gibt Junge, die quasi träumen, einmal die hohen Berge zu sehen. Ich glaube, das geht quer durch die Altersschicht hinein.
Ja.
Vielleicht ein bisschen so zu unseren Guides. Ich war ja selbst letztes Jahr erst unterwegs und wir haben gemeinsam einen Kurs gemacht, ein Guide-Training. Du bist ja jetzt hier in Österreich zu einer weltweit wandern Partner Academy, wo wir an unserer Qualität arbeiten, gemeinsam mit Partnern aus Madagaskar bis Mongolei. Wie schaut es denn von den Guides aus? Wir haben ja da schon intensiv ausgebildet, da geht es um Höhenanpassung, da geht es um eben die Wasserfilter, dass wir die gut einschulen. Da geht es aber auch um Psychologie und dass man Menschen auch quasi gut führt.
Ja, natürlich, unser Guides sind, also sie sind ja auch fast sehr gut ausgebildet. Du kennst eh auch, ihr habt ja auch mehrere Mal hier eingeladen. Die sind auch von hier, haben sie auch sehr viel gelernt. Diese, also Österreich ist ja, also im deutschsprachigen Raum die Kultur, damit sie sich gut verstehen können, was erwartet, also was wird auf eine Tour erwartet, was anzubieten gibt, was ist meine Grenze, was ist Limits, also die sind sehr gut, nicht nur Erste Hilfe wegen Höhenanpassung, sondern auch die also psychologisch dann mit denen auch also umgehen können.
Sie und das Coole ist, alles auf Deutsch.
Genau so ist das,
die können super
wir
Deutsch.
Wir haben alle Guides, die wirklich Deutsch können.
Ja, also super Deutsch. Es können einige können sich gut verständigen und manche können das so wie du ziemlich
sehr
perfekt
gut erzählen.
Quasi.
Ja, genau.
Ja, genau. Und da arbeiten wir ständig dran und wie gesagt auch diese Academy, wo du da jetzt sitzt, ist eben ein weiterer Puzzlestein an dem Arbeiten an unserer Marke, an unserer Qualität und letztlich eigentlich an dem, dass wir unseren Gästen schöne Erlebnisse bieten. Da bietet ja Nepal viel, aber dass wir halt so mit einer gewissen Sicherheit am Reiseprogramm arbeiten, da sind wir beide quasi so als Visionäre ständig dran, oder?
Super. Ja, wir bemühen uns jederzeit, was wirklich da Spaß machen könnte, ist Spaß nah an die Menschen kommen, Kultur respektieren und also Naturbelassenheit, also Nachhaltigkeit, wie kann man noch mehr, wie weit es geht, wie man das machen kann, also solche Dinge, da gibt es immer wieder eine Verbesserungsmöglichkeiten, da sind wir ständig dran.
Ich glaube, das ist jetzt sehr gutes Stichwort. Über die Projekte möchte ich unbedingt reden, aber zuerst, weil du gesagt hast, über Nachhaltigkeit. Da bist du ja ganz stolz. Vor 10 Tagen habe ich eine E-Mail bekommen oder wir alle in unserer Community. Wir haben die Zertifizierung geschafft. Da ist ja auch dein Sohn, der jetzt gerade beim Einsteigen ist, dabei. Erzähl ein bisschen was. Was
ist ja,
da
also das ist halt so, das ist ein Familienunternehmen sind wir und also nach dem Schulabschlussprüfung gemacht hat, mein Sohn hat dann Tourismus studiert. Und er ist ständig dran. Also das war natürlich unsere Idee, aber er ist ständig dran, wie man sich also im Bereich Nachhaltigkeit weiter verbessern kann. Was können wir auf der Tour machen? Wie kann eine Tour, dass wir genau sagen können, wie es nachhaltig ist?
Ja.
Wie können wir die Guides, alle, die mitgehen, die Träger, Bewusstsein machen können?
Von Müll angefangen. Also
von Müll angefangen, Plastik. Genau. Warum wir kein Plastik? Warum bieten wir keine Plastikflaschen an? Warum, also Trinkwasser, wenn möglich, nur gefiltertes oder gekochtes? Aus Sicherheit, natürlich Sicherheitsreform. Und er hat sich wirklich sehr viel bemüht. Es hat knapp 1,5 Jahre gedauert, dass wir ganze Stufen, alles, Unterkünfte, Lieferkette, unser Guides ausgebildet haben, unser Träger ausgebildet haben, Assistant Guides, die Ausbildung bekommen haben. Es hat, und auch ganze Prozess, die wir alles zum Zertifizierung gemacht haben. Anderthalb Jahre und hat es sich gelohnt und wir sind stolz darauf, dass wir zertifiziert worden sind.
Voll cool.
Und wir folgen wirklich dran. Wir sind voll dran, dass das die Tour weit möglich nachhaltig bleibt.
Ja, und voll cool ist es, dass das wirklich inzwischen ein internationales Zertifizierungssystem ist. Das klingt alles so kompliziert, aber Weltweit Wandern hat das eben auch, die Firma Travel Life, und dass die wirklich weltweit auch euch quasi Beratung angeboten hat, ein Konzept angeboten hat, dass wir jetzt quasi gemeinsam in der gleichen Richtung Nachhaltigkeit zertifiziert sind. Also wir reden von der gleichen Sache, wenn wir von nachhaltigen Unterkünften, klar, von einheimischen Produkten, die wir verwenden.
Genau.
Also das ist richtig, richtig cool. Also gratuliere herzlich.
Danke
sehr. Gut gemacht. Ja, super.
Wir freuen uns sehr.
Das mit der Zertifizierung, das klingt alles so abstrakt, wo man, glaube ich, so ein bisschen unser Herz sehen kann, und das ist jetzt quasi last but not least, ziemlich am Ende, sind schon so unsere sozialen Aktivitäten. Ich will das jetzt, ich glaube, man kann schon loben und hervorstreichen, bin ein bisschen zögerlich, weil ich da ja mit dabei bin, aber deine Geschichte hat mir wirklich, wie ich dich kennengelernt habe, haben wir ja schon gesagt, am Fuß vom Affentempel in Kathmandu, und dann habe ich gleich mitbekommen, wow, damals war ja die Zeit von der Ende der Monarchie, ein Bürgerkrieg in Nepal, die Maoisten, unsichere Zeiten, ist eben gut 20 Jahre her, und du hast damals schon in deinem Haus zu Hause Waisenkinder, Kinder, die von der Familie verstoßen sind, wurden und auf der Straße gelandet sind, aufgenommen und hast in einer Heimat geboten. Und aus diesem quasi privaten Engagement, wir haben dann gleich diskutiert, haben dann Bottle Houses, ein Kinderheim gebaut, ist heute ein riesengroßes Projekt geworden, also eigentlich ein Unternehmen für sich selber. Du leitest ja auch diesen Verein von Paar.org. Ich glaube, da sollten wir jetzt ausführlich doch ein paar Minuten davon erzählen.
Oh ja, danke Christian, das ist ja auch unser, also
unser Herz,
unser großes Herz, unser Baby, der extrem, also langsam und aber auch richtig gewachsen ist. Das ist unser so große Projekte, diese Ausbildungsprojekte. Natürlich, das war auch genau der Punkt, dass das mein Lebensgedanken sich verändert hat. Also es war ja nur ein kleiner Projekt, wo ich 8 oder 9 Kinder von verschiedenen Gebieten, aus verschiedenen Gründen vernachlässigt geworden sind, habe ich dann nach Kathmandu geholt und die in die Schule geschickt habe und ganze Zeit die Verpflegung angeboten hat. Du warst, also wenn du dich erinnern kannst, das war so, ich habe nur als mein Projekt das erzählt und das war, ich war ganz stolz drauf, du hast ja gesagt, nicht ich, wenn du wir sagst, das klingt gut und das kann man sich wirklich weiter erweitern. Ja,
wir haben dann gemeinsame Sachen
gemacht. Dann haben wir danach gleich gemeinsame Sachen gemacht. Du hast gleich die Hilfe angeboten. Du hast natürlich mehrere Kinder unterstützt.
Ja,
also ihr habt das gemacht. Patenschaften entwickelt. Und natürlich habt ihr da ein großes Vertrauen gehabt, als ich den verrückten Idee gehabt habe, dass ich doch aus leeren Flaschen die Häuser baue.
Aus Altglas möchte der Häuser bauen. Verrückt.
Ja,
aber das
verrückt
hat super funktioniert.
Ja,
genau.
Du hast eher gesagt, dass das... Es ist nicht sicher, aber trotzdem, wir werden euch was zur Verfügung stellen, Finanzierung.
Also
und
super nachhaltig, weil diese alten Flaschen, muss man sich vorstellen, es gibt ja keine Müllabfuhr oder so in den Dörfern, das landet irgendwo als Glassplitter am Weg und ihr habt sie eben eingesammelt, habt ihr Geld dafür bezahlt, dass man die quasi sammelt, und aus diesen Glasflaschen mit Lehm dazwischen sind diese wunderschönen Bottle Houses, Flaschenhaus-Kinderheimhäuser geworden, und da sind dann schon bis zu 2014, 2015 waren da 50 Kinder?
60 waren,
60
bis,
waren schon.
Ja,
Wahnsinn.
Bis kurz vor dem Erdbeben haben dort 60
Kinder. 60 Kinder, also
Kinder
da haben wir ordentlich quasi investiert, aufgewirtschaftet, unsere Kunden, Lions Club hat mit bezahlt, Leute, die mit uns begeistert gereist sind. Vielen, vielen herzlichen Dank auch an dieser Stelle an alle unsere Gäste, die das auch immer wieder mittragen.
Klar, das ist eine tolle Geschichte, großartig, weil wir über 300.000 Flaschen haben so wir überall verwendet und das ist also ein tolles Haus geworden. Nicht nur dort, sondern in Gurka auch haben wir ein gemeinsam, wo Manaslu-Umrundung beginnt, haben wir dort auch ein Flaschenhaus gebaut.
Zweigstelle ist gemacht worden.
Ja, das war...
Ja, und dann kam eine ziemliche Zäsur. Gott sei Dank ist es Vergangenheit. Es ist jetzt 10 Jahre her, dass dieses schreckliche Erdbeben in Nepal war. Da hat es wirklich unser Kinderheim, aber nicht nur das Kinderheim, du reibst die Augen, weil das war wirklich ein Schock, oder? Da hat es alles zusammengelegt. Also Kathmandu, viele Gegenden im Norden hinauf in den Langtang. Dieses schreckliche Erdbeben ist wirklich so eine Zeitwende in Nepal gewesen, 2015.
Ja, das war auch so, dass das fast alles zerstört wurde.
Ja.
Also nicht nur unsere Seite, sondern also ganze Gebiete und alles, was in Kathmandu betroffen hat und die Umgebung. Es ist schon über 12, also 10.000 Menschen. Mhm. Also das ist... Ja. Schon eine harte Zeit.
Hat man merkt, man sieht es heute noch ein bisschen. Das war wirklich so ein Einschnitt quasi.
Ja,
so.
Das
also
sieht
nicht
heute
so sehr
noch etwas, aber...
Die Häuser sind aufgebaut, aber die alten Bauernhäuser Richtung Everest, Richtung Langtang, ganze Dörfer sind verlegt worden und nicht mehr dort, wo sie sind.
Ja.
Also die Erinnerung ist stark noch.
Sehr stark immer noch, das ist...
Was dann aber schon war, da war ja unsere Partnerschaft, hat da schon gut funktioniert. Wir haben viele hundert, wenn nicht tausende Gäste schon gehabt in Nepal, die uns unterstützt haben. Wie gesagt, großes Dankeschön dann auch für das, was dann passiert ist. Eine Welle, also wirklich eine Welle von Hilfsbereitschaft kam dann an uns. Wir haben irrsinnig viel Spenden bekommen, muss ich gleich sagen. Mir ist dann fast ein bisschen mulmig geworden, weil das lag dann alles auf einem Konto von Weltweit Wandern. Und das war natürlich für unsere Folgenprojekte total okay. Aber die Dimension war dann so riesig, dass wir dann ganz schnell einen Verein gegründet haben, damit das alles ordentlich abläuft. Den Verein Weltweit Wandern wirkt. Der ist dann im Zuge des Erdbebens hat er gegründet werden müssen.
Ja.
Und mit diesem Geld konnten wir dann wirklich, wir haben Zeltschulen aufgebaut, dass die Kinder unterrichtet werden konnten. Du hast deine Lager geöffnet. Das war ja cool. Das Rote Kreuz hat bei uns angerufen, um zu sagen, wie ist denn die Situation oder die Botschaft, wie ist denn die Situation in Nepal, weil eure Leute sind draußen. Also unsere Trekking Guides, die sind ja aus der Region zum Teil.
Stimmt,
und wir hatten die LKWs, die Vorräte, wir haben da ganz schnell helfen können. Gell?
Ja, das war... Es ging Rückzug eigentlich. Die erste Hilfen, die wir bekommen haben, war sehr schnell. Mhm. Also die Zelte haben wir da also hergestellt, also aufgebaut und Filteranlagen, Wasserfilteranlagen, weil Trinkwasserprobleme gegeben hat. Also so, es ging wirklich und Kommunikation hat es wunderbar funktioniert.
Also zwischen uns zwei. In einer Minute habe ich gewusst, was vor Ort los war. Das
genau,
war echt cool,
also das war. Und unsere Gäste, die unterwegs waren, war auch eine große Herausforderung,
sicher
zurückzubringen. Das haben wir alles geschafft.
Ich glaube, also auf Holz, auf meinen Kopf ist nichts passiert.
Nichts, überhaupt
also
nichts passiert. Ja.
Ja, Gott sei Dank.
Jupp.
Also da habt ihr wirklich einen super Nix, ist jetzt gemein, in
aber
Nepal schrecklich.
Schrecklich,
aber
trotzdem.
Die Sicherheit der Reisenden. Und wie gesagt, man kann sich dann schon freuen, neben dieser Katastrophe, dass wir da wirklich, du hast das Lager aufgemacht und alles ist rausgegangen, von Zelt bis Lebensmittel und wir haben da monatelang quasi Lebensmittel verteilt
in den verschiedenen Dörfern.
Ja.
Das hat uns auch einen neuen Weg gezeigt.
Ja.
Das hat auch uns die Chance gebracht, wie wir weiterentwickeln können.
Ja.
Danach haben wir gedacht, dass wir jetzt, wenn dann Erdbeben sicher, trotz Pflassen, aber könnte man Erdbeben sicher bauen, das haben wir auch also gedacht.
Genau.
Und auch die vor Ort, was Material zu vorhanden ist, haben wir auch Bambushalle gebaut.
Genau.
Das war auch, also
Also uns hat es schon einen Schub gegeben. Erstens einmal den Verein, den jetzt, der jetzt 10 Jahre Jubiläum feiert. 2015 war das Erdbeben, heuer ist 2025. Und auch die ganzen Strukturen sind einfach professioneller geworden. Die Schule und das Kinderheim haben wir aufgebaut, haben es vergrößert. Sag einmal ein bisschen die aktuellen Zahlen, die sind wirklich beeindruckend. Wie viele Kinder werden unterrichtet?
Bei uns im Kinderheim wohnen 35 Kinder, plus noch 5 Jugendlichen, die so einen Schulabschlussprüfung gemacht haben. Mhm. Also insgesamt 40 Kinder da im Kinderheim. Mhm. In der Schule haben wir knapp über 300 Kinder, die wir dort also unterrichten. Ja. Vorschule und dann auch bis zur Hochschule. Mhm. Und gerade sind wir auch am Bauen. Also danke an euch, ich spende alle die
neues Gebäude.
Gebäude. Mhm. Und es ist was Nachhaltiges ist, wir bauen die Gebäude aus Bambus.
Ja,
Also die Wände sind schon Lehm und Bambus, aber erdbebensicher und auch natürlich weit möglich Nachhaltiges, nur Lehm und Bambus.
Das hat sich ja ein bisschen verändert. Am Anfang war es eben nur ein Kinderheim. Das war noch so Nachkriegszeit, nach dem Bürgerkrieg. Da hat es viele Kinder gegeben. Das ist jetzt ein bisschen kleiner geworden. Also da waren einmal bis zu 60, 70 Kinder. Jetzt sind es 35, hast du gesagt, 40. Aber die Kundalini-Schule, die unmittelbar daneben steht, ein bisschen den Hang rauf, ganz am Stadtrand von Kathmandu Valley, am Rand vom Shivapuri-Nationalpark, so im Nord, kann man sagen, Nordosten
ist
das. Der Stadt ist das, befindet sich, das ist eben diese riesengroße Schule entstanden, wo wir wirklich, ein Projekt heißt Pathways to Self-Dependence, also wo wir wirklich jungen Menschen so den Weg raus ins Leben zeigen. Wo
ausbilden.
Wir Berufsausbildungen.
Genau. Gerade findet er auch als Elektro- und nach Installateur. Also
auch Gastro-Ausbildungen für Kaffeehaus.
Für Kaffeehaus, Kaffeerösten. Mhm. Also es ist wirklich voll
praktisches Lernen.
Praktisches Lernen und gefällt denen wirklich sehr gut.
Mhm. Ja, also wirklich beeindruckend, was da entstanden ist. Aus dieser, muss man schon sagen, Tragik des Erdbebens mussten wir uns professionalisieren. Und es ist, glaube ich, was wirklich Tolles draus entstanden. Es gibt ja noch ein Projekt, das ist von einem unserer, ich kann schon fast sagen, auch befreundeten Guide vom Sonam Sherpa.
Das haben wir gemeinsam begonnen im Dorf Hile,
Das ist am Fuß von Mount Everest,
Richtung Mount Everest dieses Ausbildungsprojekt funktioniert auch super.
Ja,
also das ist mitten im Dorf und wo die ihre Sherpa-Kultur auch da üben können. Also das ist wirklich ein tolles. Es ist auch nach dem Erdbeben zustande gekommen. Also wir haben die Schule wieder aufgebaut und da Zentrum aufgebaut.
Eine Nachmittagsbildungsstätte, wo auch Frauen kommen können, lesen, lesen.
Die ältere Menschen,
Genau. Also wirklich auch, also das ist auch eine weitere Geschichte, die ein Guide von uns, der Sonam Sherpa, ins Leben gerufen hat, in seinem Dorf mit unserer gemeinsamen Unterstützung, wo wir auch wirklich stolz sein können drauf. Und da geht es eben auch sehr viel, dass die Sherpa-Kultur schon gerade so an diesen Rändern, so die Leute vergessen ihre alte Sprache, ihre alten Traditionen, da geht man quasi ihre Kultur zu stärken.
Ja, das funktioniert ist auch, echt Sprache, super. Kultur, Sprache und super. Kultur ist besser, ja.
Ja, boah, wir haben jetzt wirklich eine Tour de Force. Ich glaube, über unsere Projekte, da machen wir mal einen eigenen Podcast, weil da könnte man noch wirklich viel erzählen. Vielleicht, wenn es jemanden interessiert und der weltweit Wandern wirkt, alles zusammengeschrieben.org, findet man immer die aktuellen Projektberichte und auch Fotos von diesem Neubau für die Schule, die jetzt gerade quasi, das Dach ist schon oben und ihr baut es gerade dringend. Wie weit sind wir denn da? Erzähl vielleicht noch
wir
kurz.
Wir sind gerade beim Halbe, das schauen wir nochmal nach, wie es funktioniert. Wir sind gerade die Wände aus Bambus und Lehm halb fertig und warten wir noch, wie es geht, wie stabil es wird.
Okay.
Aber die Muster ist schon da. Wir werden in Posten. Ihr bekommt gleich die Fotos auch.
Da hört ihr jetzt als Podcast-Hörerinnen was ich noch nicht gehört habe. Da werden wir nachher dann noch genauer erzählen.
Ja.
Genau. Ja. Ja, also da werden wir sicher eine eigene Podcast-Folge machen, aber ich glaube, mir ist es darum gegangen, einfach so einen Bogen zu machen, die verschiedenen Regionen, dass man auch sagt, Nepal, natürlich, es gibt den Annapurna, es gibt die Annapurna, entschuldige, es gibt Everest, es gibt diese hohen,
Aulagiri, also
aber es gibt diese wunderschönen Dörfer, es gibt Bambus-Urwald, es gibt märchenhafte Gebirgsregionen, mit jedes Dorf eine andere Sprache, eine andere Kultur. Nepal ist zu schade, um auf Berge sich
genau,
zu reduzieren.
Genau, deswegen, wir können genau sagen, Nepal ist für alle. Es gibt keine Altersbegrenzung,
genau.
Die von Kinder, Familie. Nepal ist für alle und für ganze Jahreszeiten.
Ja,
also
ja.
Nicht nur die Hauptzeit, wo man die Berge sieht.
Genau. Und Nepal ist eben ein Vielvölkerstaat, das muss einem auch bewusst sein, wo viel diskutiert wird, manchmal auch gestreikt wird und über die Verfassung quasi diskutiert wird. Nepal ist, das darf man auch nicht vergessen, natürlich ein armes Land. Nepal ist ein bisschen eingezwickt zwischen zwei große Interessen, zwischen Indien, die manchmal so ein bisschen der große, rüffelhafte Bruder sind, und China, die sich auch manchmal da einmischen und so eine starke Rolle spielen. Aber ich glaube, wenn wir Weltpolitik da reinbringen, wäre es ein bisschen zu viel. Aber
genau.
Es ist einfach spannend.
Spannend, ein friedvolles und sicheres Land zu reisen.
Ja, es ist sicher und es ist vielfältig und es ist wirklich immer überraschend und hinter jeder Ecke kann ich selber, ich bereise Nepal seit 40 Jahren und ich werde bald wieder dort sein. Ich glaube, man merkt, warum, also ich stehe da ein bisschen in unseren Fragen, warum Nepal für weltweit Wandern ein Herzstück ist. Ich glaube, darüber brauche ich nicht reden. Das hat man, glaube ich, hoffentlich gemerkt. Seit Schülerszeiten lese ich Bücher. Die Freundschaften zu dir sind etwas Kostbares, zum Sonam Sherpa, zu unseren vielen tollen Guides, die glücklichen Gäste, die zurückkommen, diese vielen, vielen Beziehungen zu Nepal, das ist eben was ganz, ganz Wertvolles. Wir rollen so zusammen unseren Podcast. Ich bedanke mich vielmals für dich, dass du dir Zeit genommen hast, Sudama. Wir haben ja noch einiges vor in den nächsten Tagen, in Diskussionen mit unseren weltweiten Partnern, aber das war schon guter Auftakt, diese Podcast-Folge. Dir, lieber Hörer, liebe Hörerin, recht herzlichen Dank für dein Zuhören. Wenn du jetzt noch weitere Geschichten über Nepal lesen willst, gibt es natürlich ein Magazin auf unserer Webseite weltweitwandern.com. Dort findest du auch ein E-Book, wo man von Ausrüstungslisten über genaue Infos, Gesundheitstipps, Höhenanpassung, noch viel Wanderwissen von mir aus meinen Büchern, so quasi das Sammelsurium habe ich in ein E-Book gesteckt, wo man runterladen kann. Und schließlich eine große Bitte, wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann freue ich mich unglaublich über eine 5-Sterne-Bewertung. Dadurch sieht man nämlich den Podcast dann auf den Plattformen mehr. Teilen ihn und abonniere ihn. Und ich möchte mich recht herzlich bedanken fürs Zuhören. Und ich hoffe, wir hören uns dann bei der nächsten Folge wieder. Recht herzlichen Dank, euer, dein Christian.
Danke, Christian, das ist toll. Und wir sagen bis in Kathmandu, bis in Nepal.
Genau. Jo. Gut, tschüss.
Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.